ARD Sounds.
So eine Lage hatten wir im Berlin-Trend noch nie, dass keine einzige Partei über 20% kommt.
Wegner persönlich liegt nur noch bei 17% Zustimmung. Extrem schwach, auf Amtsbonus kann er nicht mehr zählen.
Stefan Evers hat ein Herz, ein großes Herz für die Kultur.
Es sind Zahlen, die Kai Wegner beunruhigen müssen. In der neuen Meinungsumfrage des RBB schmieren der regierende Bürgermeister und seine CDU ab. In der Spreepolitik analysieren wir die Gründe dafür. Außerdem geht es um die Suche nach einem neuen Kultursenator mit einem Blick hinter unsere Kulissen, wie wir arbeiten und recherchieren. In Brandenburg bleiben wir dran am Thema PCK Schwedt und Rohöllieferungen bzw. keine Rohöllieferungen. Und wir sprechen über eine erstaunliche Wendung bei der Aufklärung des Anschlags auf Brandenburgs Antisemitismusbeauftragten. Damit herzlich willkommen beim landespolitischen Podcast des RBB, der Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und wir starten in Berlin, wo mein Kollege Thorsten Gabriel bei mir im Studio ist. Hallo Thorsten.
Hallo Sabine.
Der Berlin-Trend des RBB ist ja immer spannend, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn die Abendschau und 88.8 die politische Stimmung in der Stadt abfragen lassen, sind wir hinterher immer schlauer und die Parteien happy oder nicht so happy. Aber diesmal kicken die Zahlen unserer Meinungsumfrage ganz besonders, oder?
Ja, weil die Grafik, die sich daraus ergibt, so ein bisschen aussieht, als hätte man sie oben mit dem Rasiermesser gekappt.
Wir haben es eben im Intro schon gehört, ne, was unsere Chefin der Abendschau gesagt hat. Das gab es noch nie im Berlin-Trend. Keine Partei über 20%.
Genau, keine über 20% und alle quasi gleich auf. Also die CDU kann zwar, wenn sie die Not so groß ist, ergreifen und kann sagen, sie ist stärkste Kraft, 19%, aber mit 18 folgen dahinter dann schon Grüne, Linke, AfD. Also drei, im Grunde vier Parteien gleich auf, wenn man immer bedenkt, dass diese Umfragen ja auch eine gewisse Schwankungsbreite haben und eine Unsicherheit in sich bergen. Die SPD ein Stück dahinter bei 14%. Also im Grunde sind alle fünf dabei, um eine Spitzenposition zu kämpfen. Selbst bei der SPD, glaube ich, ist damit noch Musik drin.
Auch das ist ja wirklich erstmalig bei uns im Berlin-Trend, dass wir vier Parteien haben, die praktisch gleich auf sind. Für wen sind das gute Nachrichten und für wen nicht?
Also ich würde sagen, nachdem wir in den vergangenen Monaten an der Spitze eher sowas wie einen Zweikampf erlebt haben mit einer führenden CDU, dann einer Linken, die stark aufgeholt hatte und dann kamen die anderen, muss ich die Linke vor allen Dingen fragen, warum es jetzt offenbar nicht so richtig weitergeht für sie, warum sie diese Führung, die sie da mal rausgearbeitet haben für sich oder zumindest gegenüber SPD und Grünen, warum sie die nicht haben halten können. Bei der CDU kann man sich das noch relativ klar herleiten, wodurch jetzt der Absturz kam, durch all die Meldungen, die wir
das
da hatten.
Machen wir auch gleich noch. Genau, fand ich spannend, dass du mit der Linken anfängst, weil ich hätte ja gedacht, du fängst mit der CDU an. Minus 3 Punkte jetzt im Berlin-Trend im Vergleich zum Januar. Die ist mal bei 28 gestartet, ist jetzt bei 19. Da gucken wir gleich noch genauer drauf. Aber wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wer hat denn jetzt gerade Momentum? Also sind das dann jetzt die Grünen, die plus 2 haben bei uns in der Umfrage?
Ich würde jetzt sagen, Sie sollten sich nicht zu viel darauf einbilden. Also für mich sind das, ich will jetzt nicht sagen Zufallswerte, aber sie sind eben doch sehr augenblicksgespeist irgendwie. Also da sind möglicherweise jetzt vergrätzte CDU-Wähler, die aber eher, sagen wir mal, im bürgerlichen Spektrum eher links sind, die dann sagen, naja, dann wähle ich halt doch wieder die Grünen. Wir sehen ja auch, dass die AfD ganz leicht wieder zugelegt hat. Profitieren möglicherweise auch davon, dass sie eben vormals gedacht haben, na, vielleicht ist die CDU doch was und jetzt nicht mehr. Also das ist im Grunde kaum deutungsfähig an der Stelle. Also zumindest nicht so, dass man sagen kann, die Grünen sind jetzt die Gewinner, weil sie die einzigen sind, die irgendwie plus 2 Prozentpunkte zugelegt haben.
Das klingt aber so, als würde die Abgeordnetenhauswahl am 20. September eine ziemlich enge Kiste.
Das in jedem Fall, ja. Und zwar enger, als man das vorher gedacht hat. Also man dachte ja doch immer, es wird eng auf den hinteren Rängen und vorne weg marschiert die CDU. Aber das hat sich jetzt ziemlich nivelliert.
Lass uns jetzt mal genauer schauen auf den Absturz der CDU und Kai Wegner auch persönlich. Schauen wir nochmal auf die Zahlen. Ich habe eben schon gesagt, die CDU hatte mal 28 bei der Wahl 23, jetzt 19. Schauen wir mal auf die Zufriedenheit mit Kai Wegner.
Ja, man kann eigentlich gar nicht von Zufriedenheit sprechen, sondern von Unzufriedenheit. Denn 67% derjenigen, die da befragt wurden, sagen, dass sie weniger oder gar nicht mit der Arbeit von Kai Wegner zufrieden sind. Da muss man immer einpreisen, klar, also dass es Regierende in dieser Stadt schaffen, dass die Leute mit ihnen zufrieden sind in Umfragen, das gab es lange nicht, also dass eine mehrheitliche Zufriedenheit da ist. 17% sind noch mit ihm zufrieden oder sehr zufrieden. Das ist ein Absturz von 12 Prozentpunkten. Das ist schon ein wirklicher Tiefstwert. Also da muss man auch sagen, andererseits, wenn man jetzt mal guckt, sagen wir mal höflich, er hatte jetzt ja nicht gerade einen Lauf in den letzten Monaten seit Jahresbeginn. Und viele von uns, wir auch und auch in der CDU, haben sich manche verwundert die Augen gerieben und gesagt, was ist denn mit dem Kai Wegner los? Wo ist denn da der politische Instinkt geblieben? Ich sag mal, dass die Tennisspielaffäre dann
seine, während des Stromausfalls
am ersten Tag, seine wenig glückliche Kommunikation rund um die ganze Straßenglätte und alles, was noch an Meldungen dazu kam. Also man versteht schon, warum da eine Unzufriedenheit ist, aber das ist schon einigermaßen sensationell.
Vor allem, weil diese 17% Zufriedenheitswerte, das ist halb so viel Zustimmung, wie seine Vorgängerin Franziska Giffey zu ihren schlechtesten Zeiten hatte. Ja. Und ich glaube, 17%, das ist ein Wert, den wir noch nie gemessen haben. Also ein Tiefstwert, den wir so noch nicht hatten im Berlin-Trend. Also so viele sozusagen Firsts in diesem Berlin-Trend. Wirklich spannend. Du hast jetzt schon gesagt, Kai Wegner hat keine so überzeugende Figur gemacht in den letzten Monaten. Jetzt war ganz aktuell, und das fiel auch noch in den Zeitraum, in dem unsere Umfrage von Infratest gemacht wurde, fiel der Rücktritt der Kultursenatorin wegen der Fördergeldaffäre. Glaubst du, dass das nochmal gepusht hat?
Ich glaube schon. Ich glaube zumindest, dass es mehr gepusht hat als seinerzeit die Frage, ob er jetzt eine Stunde Tennis spielen war oder nicht. Denn da konnten wir ja auch an einem Berlin-Trend, der just kurz danach rauskam, sehr schön erkennen, dass die meisten da noch gesagt haben, naja, ob der jetzt da eine Stunde Sport getrieben hat. Also Leute, macht man nicht aus einer Mücke einen Elefanten und so. Und viele haben das ja auch gesagt. Es ging am Ende des Tages gar nicht um das Tennisspiel, sondern um die Frage der Ehrlichkeit, die er da...
Der Kommunikation. Was hat er gesagt? Wann hat er was gesagt? Was davon stimmte?
Und hier, glaube ich, macht sich einfach ganz viel fest. Da ist ja nicht nur der Rücktritt der Kultursenatorin, sondern da ist eben auch der Auftritt von zwei CDU-Abgeordneten und ihr Verhalten gegenüber der Kulturverwaltung. Das hat ja durchaus Wellen geschlagen und ich glaube, das hat nicht nur die Kulturinteressierten in dieser Stadt erreicht, wie da auch mit der Kultursenatorin umgegangen wurde und wie sehr es da auch gerappelt hat im Karton. So. Und sowas wird dann eben nicht gutiert, weil die Menschen erwarten dann schon, dass eine Regierung möglichst geräuschlos ordentliche Arbeit leistet. Darauf hat Kai Wegner ja immer Wert gelegt. Er hat ja immer gesagt, das ist so gut, weil mit der SPD, wir kommen so geräuschlos zurecht. Ja, natürlich gibt es mal einzelne Themen, die nicht funktionieren, aber so im Großen und Ganzen funktioniert es. Muss man auch sagen, hat über weite Strecken ja gestimmt. Also wenn wir uns die Vorgängerkoalition angucken, dann war das ja so. Aber das Bild hat sich eben gewandelt und noch dazu, ganz ohne Zutun irgendwelches Koalitionskrachs, sondern das ist die CDU mit sich selber, die sich da wirklich mehrere Beine gestellt hat.
In der letzten Podcast-Folge letzte Woche hatte ich schon gesagt, dass ich fand, dass Kai Wegner rund um den Rücktritt von Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson jetzt nicht so eine überzeugende Figur gemacht hatte. Und dann ging es ja jetzt in den letzten Tagen darum, die Nachfolge schnell und gut zu regeln. Auch im Podcast letzte Woche war schon mal angeklungen, Finanzsenator Evers könnte als Nachfolger im Gespräch sein. Dann ploppte aber plötzlich noch ein ganz anderer Name auf, am Montagabend. Ja. Und da hatten wir beide dann mit zu tun.
Genau, da haben wir auch noch zu sehr später Stunde miteinander konferiert. Thomas Heilmann, Ex-Justizsenator, Ex-Kreischef des CDU-Verbands Steglitz-Zehlendorf, ein sehr umtriebiger Manager, der sich vor allen Dingen auch gut zu vermarkten weiß, also der auch durchaus politisch was auf die Beine gestellt hat, das kann man gar nicht bestreiten, aber der auch im Selbstmarketing sehr gut geübt ist.
Und der Name ploppte auf, weil der Tagesspiegel schrieb, Heilmann sei wahrscheinlich Favorit für das Amt. Ich saß noch am Schreibtisch, weil ich von einem Abendtermin kam, wusste, oh, ich habe am nächsten Morgen auch Frühdienst, da werde ich bestimmt nachgefragt. Und dann haben wir versucht, es war mittlerweile 21 Uhr, haben wir überlegt, wen in der CDU können wir anrufen, um mal zu fragen, ob da was dran ist.
Ja, es war auch mysteriös. Vielleicht muss man das an der Stelle auch mal sagen. Man achtet ja auch so auf Kleinigkeiten. Vielleicht auch mal als Tipp, wenn man mal gucken will, was ist dran an Meldungen, an welche Qualität haben Meldungen. Uns fiel sofort auf, dass der Bericht des Tagesspiegels keinen Autorennamen hatte.
Was sie sonst eigentlich immer haben.
Weil natürlich will man sich ja eigentlich so mit Exklusivnachrichten schmücken, was die Sache schon so ein bisschen mysteriös macht und gibt ja immer wieder so Nachrichten, dass man denkt, naja, da hat vielleicht Politiker, Politikerin X irgendwas durchgestochen, irgendwie, man will jemanden verhindern oder irgendwie. Aber natürlich ging dann ein bisschen die Telefoniererei los und das Abchecken, ist das jetzt ein Witz? Bringt sich da Herr Heilmann selber in Stellung? Und dann bekamen wir aber doch sehr deutliche Signale, dass das offenbar ganz ernsthaft auch von Kai Wegner erwogen wurde und dass er in der Tat diese, naja, so eine Favoritenstellung haben dürfte.
Das haben wir am Dienstagmorgen dann auch berichtet, dass das auch nach unseren Informationen so ist und hatten dann so einen Aha-Moment, dass wir dachten, ja, jetzt haben wir offensichtlich die Bestätigung, denn die Verkehrssenatorin Ute Bonde war nämlich morgens im Interview bei RBB 24 Inforadio zu einem ganz anderen Thema, zu der Siemensbahn. Das war nämlich übrigens der Termin, wo ich am Abend vorher auch war. Und sie wurde aber ganz am Anfang dann gefragt, ach, wir hören ja, Thomas Heilmann ist der Favorit. Und sie hat auch geantwortet. Hören wir mal kurz rein.
Na, hier wird gezeigt, dass schnell gehandelt wird und dass erfahrene CDU-Politiker dann auch zur Verfügung stehen. Das ist ja das Gute, dass Herr Heilmann die Berliner Verwaltung kennt. Er hat lange ein Ressort geführt und insofern weiß er, wie er da jetzt anpacken muss und das wird er auch tun.
Ja, was soll man da sagen?
Das klang doch sehr nach einer Bestätigung also von dem, was wir auch gehört hatten, bisher unter der Hand, ne?
Genau, nicht gesagt, ja, der wird's, aber so darauf eingehen, dass man davon ausgehen muss, natürlich, also der ist der neue starke Mann in der Kulturverwaltung.
Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich hatte so ein gewisses Störgefühl und habe gedacht, ach, rufst du die Verkehrssenatorin nochmal kurz an und fragst, war das jetzt die offizielle Bestätigung? Sie ist auch rangegangen und hat dann gesagt, nö, offiziell weiß sie noch gar nichts. Also mein Gefühl ist, das war so ein klassischer Blackout-Moment, oder? Da wurde man was gefragt und sie wusste nicht, wollte wahrscheinlich nicht sagen, ich weiß es auch nicht.
Wollte ich gerade sagen, zu ihren Gunsten würde ich sagen, sie wollte sich nicht die Blöße geben, irgendwie vielleicht eine Bestätigung verpasst zu haben und hat deswegen gesprudelt vor Zustimmung. Ja, ich weiß aber, dass man auch in der CDU und auch im Senat da ziemlich den Kopf geschüttelt hat und auch für manche das so ein Indiz war, wieder zu sagen, naja, sie ist halt nicht ein politisches Gewächs, wie man so sagt. Jemand, der mit politischer, strategischer Erfahrung in diesen Senat gewechselt ist, sonst hätte man sowas nicht gesagt.
Na, bei uns verdichteten sich jedenfalls dann auch im Laufe des Dienstags nochmal mehr die Anzeichen, dass es doch Heilmann werden könnte. Und dann Mittwoch früh die Berliner Zeitung kommt raus, sagt, nein, es wird Evers. Die Entscheidung sei gefallen bei einer Schalte der CDU-Kreischefs mit Kai Wegner. Wer hat denn da jetzt letztlich entschieden, Wegner oder die CDU-Kreischefs?
Man muss ja sagen, eigentlich obliegt diese Frage, wer Senator, wer Senatorin in einer Berliner Landesregierung wird, der Verfassung nach ganz allein dem regierenden Bürgermeister, der regierenden Bürgermeisterin. Also Kai Wegner hätte jeden von uns zum Senator für Kultur ernennen können, wenn er Lust drauf gehabt hätte.
Und du hättest es natürlich gemacht.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber natürlich finden solche Entscheidungen nie im luftleeren Raum statt. Also das ist natürlich eine Illusion, egal in welcher Konstellation regierende Bürgermeister oder auch Kanzler oder sonst wie unterwegs sind. Da muss es immer Abstimmungen geben mit der eigenen Partei, mit denjenigen, die einen auch tragen in der Mehrheit. Ja, dann gab es diese Runde, die früher vor Jahrzehnten sehr regelmäßig getagt hat und Ansagen gemacht hat, wo der Hase lang läuft, aber die hatte lange nicht mehr getagt. Wegner hatte die selber eigentlich so ein bisschen abgeschafft und auch immer gewusst, ich habe ja meine Sensoren, ich weiß ja, wie alle ticken und wie so. Aber die haben sich dann wieder zusammengefunden mit Wegner. Der Vorschlag, Stefan Evers doch zu nehmen, kam von ihm. Also so viel scheint gesichert zu sein. Inwieweit er davon erst wieder überzeugt werden musste und zwischendurch wirklich sehr, sehr stark dachte, Thomas Heilmann ist eigentlich eine super Wahl, das ist nebulös. Was wir auch wissen allerdings ist, Thomas Heilmann kommt aus dem Kreisverband Steglitz-Zehlendorf. Steglitz-Zehlendorf ist der mächtigste Kreisverband in der CDU und seit jeher darauf bedacht, dass Kai Wegner sie ja nicht vergisst und immer schön auch sozusagen an der Macht ein bisschen teilhaben lässt, sodass auch dieser Vorschlag grundsätzlich aus diesem Kreisverband kam. So viel wissen wir auch. Aber ja, es zeigt, dass sich offenbar Kai Wegner durchgesetzt hat in dieser Runde, falls es dessen bedurft hätte. Aber es zeigt eben auch, dass der Weg dorthin holprig bis schwierig war.
Was würdest du sagen? Stefan Evers, eine gute Wahl, dass der Finanzsenator jetzt auch noch das Kulturressort übernimmt?
Also es gibt vieles, was dafür spricht, zu sagen, das Ressort wird jetzt mitverwaltet, weil es sind nur noch wenige Monate bis zur Wahl. Man kriegt da jetzt auch keinen ausgewiesenen Kulturmanager mehr, der frei verfügbar wäre, auf dem Sofa sitzt und sagt, ja, ich habe gerade nichts zu tun. Ich mache Thomas Heilmann, kein Kulturmanager, aber der hätte die Zeit gehabt und hätte es, glaube ich, nach allem, was man über ihn sagen kann, man sagt ihm, glaube ich, nichts Schlechtes nach, wenn man sagt, er würde sich auch alles zutrauen. Der hätte es gemacht, aber das, mehr fallen einem da auch konkret nicht ein. Insofern spricht vieles dafür. Dann ist klar, es muss jemand mit CDU-Parteibuch sein aus der Senatorenriege. Da bleiben dann nicht mehr so viele übrig. Dass Ute Bonde Kultur mit übernimmt, eher unwahrscheinlich. Auch eine Feloa Badenberg als Justizsenatorin nicht. Katharina Günther Wünsch, die Lebensgefährtin von Kai Wegner, scheidet irgendwie dann auch aus Gründen aus. Also lief das auf Stefan Evers zu und der ist natürlich ein politischer Kopf. Der weiß auch, wie Politik funktioniert. Der weiß, wie eine Behörde funktioniert. So schlecht ist die Wahl nicht. Man versteht die Befürchtung in der Kultur zu sagen, hey, der verantwortet hier den Sparhaushalt. Also jetzt kürzt er uns noch ganz zusammen. Versteht man. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat er ja auch eine Verantwortung, die er da trägt. Und der trägt eben auch jetzt die Verantwortung für die Kultur. Und deswegen kann er jetzt nicht einfach sagen, Kultur ist mir egal, sondern mache ich weg.
Was ja jetzt auch noch gefragt wird, ist sozusagen, was ist noch die Metabotschaft dieser Evers-Kür als Nachfolger von Will Wilson? Also wird er jetzt auch irgendwie Kai Wegner gefährlich?
Manche machen das so auf, weil er irgendwie so, keine Ahnung, smarter vielleicht wirkt und eloquenter vielleicht an manchen Stellen. Das mag sein. Es kann auch möglicherweise zu einer Konstellation kommen, wenn man mal jetzt sagt, keine Ahnung, die Umfragewerte sinken noch viel weiter und auf einmal steht Kai Wegner in Gefahr, ob er nicht doch so. Aber Stefan Evers war eigentlich immer getragen davon, dass ihn Kai Wegner oder vorher Monika Grütters als Landesvorsitzende auf diese Posten gezogen haben. Er hatte nie wirklich stabilen Rückhalt in der CDU. Er ist aus seinem früheren Kreisverband mal mehr oder weniger vertrieben worden, ist jetzt in einem Kreisverband am Stadtrand. Also ich erkenne nicht, dass es da wirklich eine Mehrheit gibt, die wirklich sagt, Stefan Evers, das ist der kommende Mann. Es sei denn, die Unzufriedenheit mit Kai Wegner führt alle zusammen.
Aber also halten wir es für ausgeschlossen? Das weiß ich nicht. Kai Wegner als Spitzenkandidat noch ausgetauscht wird?
Ich will nichts ausschließen, sagen wir mal so.
Aber wir halten es für unwahrscheinlich.
Stand jetzt, wir gucken auf die Uhr zur Zeit der Aufzeichnung, ja, 30.04. am Mittag, würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeitsschwelle noch nicht so ganz überschritten.
Puh, Thorsten, das war viel Stoff, würde ich sagen. Lass uns mit einem Audioschmankerl rausgehen, über das wir in der Redaktion diese Woche sehr gelacht haben.
Ja, in der Tat, das war am Montag. Der Kulturausschuss, der ja deswegen von Bedeutung war, weil nicht nur er ohne die zurückgetretene Kultursenatorin stattfand, sondern auch gleich mit einer neuen Personalie, denn gerade erst hatte Alexander Strassmeier seinen Dienst angetreten als Staatssekretär für gesellschaftlichen Zusammenhalt, als Nachfolger von Oliver Friederici, der ja noch kurz vorher entlassen wurde, bevor die Kultursenatorin selber dann ihren Hut genommen hat. Und der stellte sich den Abgeordneten vor. Und man muss dazu wissen, er war früher schon mal Staatssekretär, ist auch politisch mehr als erfahren und sicherlich, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig einschätzend sagen, auch jemand, der diesen Posten gut ausfüllen wird. Der stellte sich aber auf diese Weise vor.
Als ich vor 15 Jahren Staatssekretär wurde, ist der Senator nach 12 Tagen zurückgetreten. Am vergangenen Freitag hat mich Sarah Wedel-Wilson ernannt, ist am selben Tag zurückgetreten. Und man möchte sich nicht ausmalen, was mit dem Nächsten passiert.
Also dieser Mann sollte auf keinen Fall ein drittes Mal Staatssekretär werden, oder?
Nee, das ist so, wie sagt man, Todesengel, so ein bisschen so. Das war auf jeden Fall, das sorgte im Kreis der Parlamentarierinnen und Parlamentarier für Lacher. Und ich muss auch sagen, auch bei uns, ja.
Immer gut, wenn die Stimmung mal so ein bisschen aufgeheitert wird, oder?
Das tut, glaube ich, grundsätzlich gut, gerade wenn die Zeiten hart sind.
Und gut, dass der Mann lachen kann. Er hat nämlich genug zu tun in der Verwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Thorsten, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Jetzt kommen wir nach Brandenburg und da sitzt Martin Adam im RBB-Studio im Potsdamer Landtag. Hallo Martin.
Hallo.
Und wir wollen jetzt als erstes reden über ein Thema, über das du im letzten Podcast sehr lange gesprochen hast mit einem Kollegen aus Frankfurt-Oder, dass nämlich ab dem 1. Mai kein Öl aus Kasachstan mehr in der PCK-Raffinerie in Schwedt ankommen soll. 20% der bisherigen Lieferungen, einfach mal so weg. Was wir sagen müssen, wegen des Feiertags zeichnen wir diese Woche statt am Freitag schon am Donnerstag auf. Noch ist also nicht der 1. Mai, noch ist also unklar, was tatsächlich passieren wird. Aber was an diesem Donnerstag definitiv passiert ist, der Wirtschaftsausschuss im Brandenburgischen Landtag hat sich mit dem Thema beschäftigt. Sondersitzung war beantragt von den beiden Oppositionsfraktionen BSW und AfD. Und Martin, du hast die Sitzung beobachtet. Wie viel Zähneklappern und Knieschlottern angesichts der Lage hast du denn wahrgenommen?
Ach, so richtig geschlottert und geklappert wurde da nicht. Das liegt einerseits daran, du hast es gerade angesprochen, noch ist nicht Freitag und noch wissen wir schlichtweg nicht. Das hatte auch unser Kollege Andreas Oppermann aus dem Studio in Frankfurt-Oder in der letzten Spreepolitik-Folge ja mehrfach betont. Wir wissen nicht, ob es tatsächlich so kommt, Martina Clement, die Brandenburger Wirtschaftsministerin, sagte, natürlich bereitet man sich vor und geht davon aus, dass die russische Drohung umgesetzt wird und tatsächlich ab dem 1. Mai kein kasachisches Öl mehr durch die Druzhba-Pipeline, die kommt ja über russisches Staatsgebiet, geht dann durch Belarus, Polen, bis sie dann eben bei uns in Schwedt in der PCK-Raffinerie rauskommt, dass da also der Hahn abgedreht wird. Aber es gab solche Drohungen auch früher schon und es kann durchaus sein, dass diese mutmaßlich vorgeschobenen technischen Gründe sich dann doch in Luft auflösen, aber relativ schnell wieder relativieren. Das war so ein bisschen die Grundstimmung, die Martina Clement in dieser Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses versucht hat rüberzubringen. Wir bereiten uns vor, es werden ganz wichtige Gespräche geführt.
Ist insbesondere der Bund, der hier gefragt ist, der übrigens auch mit Hochdruck daran arbeitet, sind natürlich wir als Land, tun alles, was wir tun können, um eine Lösung zu finden. Aber insbesondere auch PCK-Gesellschafter und deren Vertragspartner sind in intensiven Gesprächen.
Die Eigentümer, die Teilhaber der PCK-Raffinerie, das ist ja Shell, die italienische Eni und Rosneft Deutschland, also das unter Treuhandverwaltung stehende eigentlich russische Unternehmen Rosneft, sind bemüht, andere Öllieferanten zu organisieren. Und dann schauen wir mal, ob es jetzt wirklich so kommt. Das war so ein bisschen der Grundton.
Das klingt ja halbwegs gelassen oder zumindest Gelassenheit nach außen präsentieren. Die Opposition hat von Alarmstufe Rot gesprochen. Was ist es denn nun?
Ja, das ist erkennbar die Linie der Landesregierung. Da machen die auch gar kein Geheimnis daraus, dass sie sagen, sie können auch nur spekulieren, aber sie müssen davon ausgehen, dass die technischen Gründe vorgeschoben sind und dass es eigentlich darum geht, Machtpolitik aus Moskaus Perspektive zu betreiben und hier die Verhältnisse zu destabilisieren. Also man würde nach dieser Logik Russland eher einen Gefallen tun, wenn man jetzt eben wie aufgescheuchte Hühner rumläuft. Dietmar Woidke hat am Mittwoch erklärt, dass die PCK über eigene Reserven an Rohöl verfügt. Das sind etwa 250.000 Tonnen Öl, die dort lagern, hat Martina Clement gesagt. Und damit sei man in der Lage, über den Monat Mai noch relativ normal zu laufen. Also bei etwa 80% Auslastung. Das ist so eine wichtige Grenze, weil wenn es weniger als 80% werden, dann ist es zumindest wirtschaftlich nicht mehr lohnend, für die PCK-Raffinerie zu arbeiten. Dann machen die Verluste. Und dieser Monat Mai, sagte Dietmar Woidke, der muss jetzt genutzt werden, um eben Öl von woanders her zu transportieren, möglicherweise sogar kasachisches Öl auf Tankern über Umwege dann nach Gdansk, nach Danzig in Polen zu bringen und von dort über die Pipeline einzuspeisen und nach Schwedt zu bringen. Die Opposition, BSW und AfD hier im Brandenburger Landtag, die auch diese Sondersitzung beantragt hatten heute, die sind natürlich auf der anderen Seite ganz erkennbar bemüht, daraus jetzt auch politisch Kapital zu schlagen. Das ist ihr gutes Recht als Opposition, da auch inhaltlich nachzufragen. Aber wir können mal hören, der AfD-Abgeordnete Steffen John zum Beispiel, der fordert da im Grunde eigentlich, dass die Brandenburger Landesregierung jetzt nicht nur aktiv wird bei der Unterstützung der PCK, sondern so ein bisschen die Arbeit des Außenministeriums übernimmt.
Also muss man nicht mal proaktiv mit der russischen Seite versuchen, auf Augenhöhe dann doch zu reden, mal über die Gründe des Lieferstopps zu reden. Wir reden ja nicht über ein Embargo, wir reden über einen Lieferstopp mit möglichen technischen Hintergründen, Wartungsarbeiten etc. Das ist völlig offen.
Ja, ähnliche Töne hat das BSW angeschlagen, die BSW-Fraktion hier im Landtag, die auch sagte, da muss man doch sich jetzt mal direkt wenden an das Energieministerium in Moskau. Und da muss man dann schon sagen, dass doch zumindest ein erkläglicher Teil dieses Wirtschaftsausschusses heute irgendwann den Eindruck vermittelt hat, dass es eigentlich ein bisschen um Inszenierung geht, dass es eigentlich ein bisschen darum geht, der Wirtschaftsministerin nicht unbedingt Antworten zu entlocken, was denn da jetzt gerade konkret passiert, sondern ihr, egal was sie antwortet, Untätigkeit vorzuwerfen und immer wieder interessanterweise eben BSW und AfD zusammen eigentlich zu fordern, dass Brandenburg so eine Art Außenminister nach Moskau schickt.
Was hat die Wirtschaftsministerin Clement denn dazu gesagt, zu dieser Forderung?
Frau Clement hat erkennbar versucht, sich nicht provozieren zu lassen. Und das ist jetzt meine persönliche Beobachtung. Das war mein Eindruck heute in diesem Ausschuss. Und das hört man auch, wenn man auf dem Flur spricht mit Abgeordneten. Diese Ausschusssitzungen werden ja live gestreamt. Da ist eine Kamera mit drin. Und man muss einfach davon ausgehen, dass alle Beteiligten im Raum eine mögliche Verwertbarkeit dessen, was da gesagt wird, in ihren Social-Media-Kanälen oder den Social-Media-Kanälen der anderen im Kopf haben. Und dass man zumindest, das unterstelle ich jetzt, das ist keine Aussage von Frau Clement, sondern eher meine Vermutung, dass sie sich sehr darüber im Klaren ist, dass wenn sie sich jetzt provozieren lässt, dann die Oppositionsparteien das auf ihren Social-Media-Kanälen den entsprechenden Videoschnipsel ausspielen werden und sagen, die Ministerin ist untätig und jetzt wird sie hier auch noch unflätig. Also hat sie eigentlich immer wieder in Dauerschleife dasselbe gesagt. Es wird auf allen Ebenen verhandelt, alle sind mit Hochdruck dabei, aber sie könne keine Details nennen oder wolle auch keine nennen, weil eben Verhandlungen laufen und die könne man nicht offenlegen. Da würde man diese Verhandlungen torpedieren. Und auf der anderen Seite bei BSW und AfD spitzte sich das dann so mit jeder Wiederholung dieses Frage-Antwort-Spiels zu. Also es wurde immer wieder gefordert, dass man sich in Moskau meldet und da quasi direkt verhandelt, bis eben dahin, dass Nils Olaf Lüders, der Fraktionschef des BSW, erklärte, eigentlich sei ja für die jetzige Unsicherheit nicht Moskau verantwortlich, sondern die Brandenburger Landesregierung.
Ja, wir haben einen Wirtschaftskrieg. Wir haben das 20. Sanktionspaket gegen Russland mit dem Ziel, Russland wirtschaftlich zu schädigen. Ja, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn irgendwann auch mal eine Reaktion kommt. Ich weiß auch nicht, ob es technische Gründe hat, weil es wurde ja auch von der Ukraine des Öfteren die Duschpa-Pipeline angegriffen. Das muss man auch sehen.
Ja, also da prallten wirklich so ein bisschen von der Grundwahrnehmung her, nicht nur dieses Konfliktes jetzt um das Öl und die PCK, sondern generell auch des russischen Angriffs auf die Ukraine, prallten dort einfach Welten aufeinander.
Jetzt mal jenseits dieses politischen Hin und Hers für die Bürgerinnen und Bürger ist ja die Frage, müssen wir uns tatsächlich Sorgen machen? Ist die Versorgungssicherheit ein Problem, angeknackst? Müssen wir uns keine Sorgen machen? Was ist deine Antwort?
Ja, meine Antwort ist, dass es tatsächlich einfach noch keine Antwort gibt. Dietmar Woidke sagt, es gibt diesen Monat Mai, da kommt die PCK halbwegs durch und dieser Monat ist sozusagen die Frist, die man jetzt nutzen kann, um bis zum Ende des Monats von woanders, von anderen Öllieferanten oder aus Kasachstan, wo das Öl bisher ja herkam, aber auf anderen Wegen, Öl zu organisieren. Und danach, ja, ist so ein bisschen die große Unbekannte. Da kann jetzt viel passieren. Ein Teil des Treibstoffs und auch Bitumen, andere petrochemische Produkte, die dort in der PCK hergestellt werden aus dem angelieferten Rohöl, wird nach Polen exportiert. Jetzt kann man davon ausgehen, dass, wenn es wirklich eng werden würde, wahrscheinlich zuerst diese Exporte nach Polen eingestellt oder gedrosselt werden, bevor es hier in Berlin und Brandenburg in der Region tatsächlich zu Knappheit an den Tankstellen kommt, beziehungsweise auch in der Kerosinversorgung dann zu Knappheit am Flughafen BER kommt. Da gibt es also verschiedene Szenarien, aber es lässt sich tatsächlich einfach noch nicht so richtig belastbar abschätzen. Es sind alle, das ist erkennbar, es sind alle Beteiligten abseits Russland sehr interessiert daran, das Problem zu lösen. Also auch die polnische Seite hat ein großes Interesse daran, da mitzuhelfen. Also der polnische staatliche Pipeline-Betreiber Pern hat in Katowice auf so einer Art Wirtschaftskongress auch schon öffentlich angekündigt, dass man da unterstützen werde und dass es Transportkapazitäten gibt. Wenn also mehr Öl in Danzig ankommt am Hafen, dann könne man auch mehr Öl transportieren. Die Landesregierung in Brandenburg, auch die in Berlin, hat natürlich ein Interesse daran, die Bundesregierung ohnehin. Und auch aus Kasachstan gibt es Signale, dass man das Öl natürlich weiter verkaufen möchte. Und dann ist die Frage, ob das gelingt und ob es rechtzeitig gelingt.
Danke dir für dieses Update, Martin. Und ein anderes Thema möchte ich auch noch ganz kurz ansprechen. Es gibt nämlich eine überraschende Wendung in einem Kriminalfall, in dem seit Januar ermittelt wurde bei euch, nämlich einem Brandanschlag auf das Grundstück des Brandenburger Antisemitismusbeauftragten Andreas Büttner. Gehen wir erst noch mal kurz zurück. Was war damals passiert?
Andreas Büttner ist zu diesem Zeitpunkt ein Politiker der Linkspartei gewesen, nicht mehr hier Mitglied des Landtags, aber Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung. Jemand, der da auch wirklich rausgeht und Haltung bekennt, also ganz erkennbar auch Konflikte nicht scheut und diese Aufgabe als Antisemitismusbeauftragter, als Beauftragter für den Kampf gegen Antisemitismus in Brandenburg sehr ernst nimmt und da auch in dieser Funktion immer wieder schon mit Bedrohungen zu tun hatte und immer wieder auch Drohschreiben etc. bekommen hatte. Und Anfang Januar wurde ein Brandanschlag verübt. Andreas Büttner lebt in Templin und auf seinem Grundstück befindet sich so eine Art kleiner Schuppen und der stand in Flammen. Und auf dem Gelände, also am Tatort, hat man ein rotes Dreieck gefunden. Das ist da hingesprüht worden. Ein recht bekanntes, oft verwendetes Symbol der Hamas, der Terrororganisation Hamas.
Das heißt, die Vermutung war, hinter diesem Anschlag stand ein antisemitisches Motiv?
Ganz genau, ja. Das ist so aufgenommen worden, auch in den Reaktionen hier im Landtag. Es gab Solidaritätsbekundungen unter anderem vom israelischen Botschafter an Andreas Büttner. Andreas Büttner selbst ist später aus der Linkspartei ausgetreten, unter anderem, weil er sagte, diese Partei hat ein Problem mit Antisemitismus und sie habe sich, also Vertreter, Vertreterin der Linkspartei hätten sich gar nicht oder viel später als Vertreter, Vertreterin anderer Parteien bei ihm, ihrem Parteikollegen, solidarisch gemeldet und ihn unterstützt und hatte also sogar mit der Partei gebrochen. Und auch die Staatsanwaltschaft hat ermittelt in Richtung eines antisemitischen Anschlags.
Ja, und jetzt sind zwei Tatverdächtige ermittelt worden und die passen irgendwie so gar nicht in das Bild.
Das stimmt. Man muss jetzt allerdings tatsächlich mit aller Vorsicht sagen, bisher sind es Tatverdächtige. Die Generalstaatsanwaltschaft hat Razzien durchführen lassen und hat diese beiden jungen Männer Mitte 20 dabei als Tatverdächtige ermittelt. Da hat zuerst der Tagesspiegel berichtet und das ist bisher auch nicht mehr als das. Ich sage das nur mit aller Vorsicht, weil phasenweise schon so berichtet wurde, als sei das jetzt gesetzt. Das gilt auch da noch, die Unschuldsvermutung. Interessant ist es aber natürlich tatsächlich, diese beiden Tatverdächtigen sind nämlich aus dem persönlichen Umfeld von Andreas Büttner, dem Antisemitismusbeauftragten. Es sind sogar quasi Geschäftspartner von ihm. Er selbst hat das gegenüber dem Tagesspiegel dann klargemacht. Die hätten zusammen 2023 eine Firma gegründet, eine Beratungsfirma aus dem Solarbereich. Das sei aber, sagte er dann später auch dem RBB, eine tote Firma. Also die haben das gegründet, aber da ist eigentlich nie so richtig was daraus geworden. Er ist auch weiterhin mit denen persönlich in Kontakt. Also auch nach diesem Brandanschlag hätten sie sich mehrfach privat auch getroffen. Und laut seiner Aussage ist das also eine große Überraschung. Und sollte das sich tatsächlich bestätigen, dass der Brandanschlag, dieses Dreieck und auch der Drohbrief, der damit einherging. Also Andreas Büttner hat mehr oder weniger zeitgleich einen ausgesprochen aggressiven Drohbrief mit Morddrohungen bekommen. Der soll auch, heißt es in der Berichterstattung, von diesen beiden Tatverdächtigen stammen. Und sollte sich das alles bestätigen, dann würde das tatsächlich diesen Fall in ein ganz anderes Licht stellen. Dann, sagte auch Andreas Büttner auf Nachfrage, hab's ganz offenkundig nichts mit Antisemitismus zu tun. Denn diese beiden haben sich in der Vergangenheit ganz stark wohl gegen Antisemitismus engagiert, sind dabei zum Teil sogar auch mit Preisen ausgezeichnet worden im Kontext von Schularbeit, Schulprojektarbeit. Das ist alles noch relativ vage und wie gesagt, bisher sind es Tatverdächtige. Da ist also noch nicht ausermittelt und da ist vor allem noch kein Urteil gesprochen worden.
Es sind noch relativ viele Fragen offen, ist aber auf jeden Fall ein spannender Fall. Ihr werdet dranbleiben. Martin, ganz herzlichen Dank dafür.
Gerne.
So, und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Schluss gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp von mir. Wenn Sie Ihre Ohren nach der harten Politik jetzt gerne ein bisschen entspannen wollen, dann sind Kim Fischer und Klaus Wowereit die richtigen für Sie. Jede Woche talken die Moderatorin und der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin über Promi-Leben und Showwelt. Meinungsstark, lustig und auch mal nachdenklich. Kim und Klaus gibt's in der ARD Sounds App, genauso wie auch uns die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage Danke fürs Zuhören.